Aus dem Weltraumkontrollzentrum in Darmstadt jetzt die Wettervorhersage für den Saturnmond Titan bis morgen Abend. Es bleibt neblig trüb und mit Temperaturen um minus 180 Grad Celsius sehr kalt. Nachmittags leichter Methanregen. Am Boden schwach windig, in größeren Höhen stürmisch. Die weiteren Aussichten? In den kommenden 10 Millionen Jahren keine durchgreifende Änderung.
14. Januar 2005. Europas Raumsonde Huygens schwebt am Fallschirm durch die dichte Atmosphäre des Saturnmondes Titan. Kräftige Windböen schütteln die kleine Kapsel hin und her. Huygens misst die chemische Zusammensetzung der Atmosphäre, den Druck und die Temperatur. Eine Kamera macht Fotos und das Mikrofon an Bord zeichnet die Geräusche des Fahrtwindes auf.
Nach 2 Stunden landet die Sonde. Ihre Daten ergeben den ersten Wetterbericht für Titan, für einen Himmelskörper, der 1,5 Milliarden Kilometer von der Erde entfernt den Saturn umkreist.
Alle reden vom Wetter, die Astronomen mittlerweile auch. David Southwood ist Wissenschaftsdirektor der Europäischen Weltraumorganisation ESA. Er ist vom stürmischen Mond am Rande des Sonnensystems fasziniert.
Titan hat eine Atmosphäre, die der unserer Erde nicht unähnlich ist. Die Titanatmosphäre enthält viel Stickstoff, wie bei uns auf der Erde. Titan hat jedoch keinen Sauerstoff. Er verfügt nicht über den Schlüssel zum Leben. Aber wir sehen dort die ähnlichen Rohmaterialien, mit denen die Erde kurz nach ihrer Entstehung angefangen hat. Auch die Erde hatte anfangs keinen Sauerstoff. Die Erforschung des Titan bringt uns also auch zurück zu unseren eigenen Anfängen.
Saturn hat Dutzende von Monden. Auch um Jupiter kreist eine Vielzahl von Trabanten. Doch wirklich interessant wird ein Mond erst durch seine Atmosphäre, also durch sein Wetter und sein Klima. Wenn Monde bloß nackte Gesteinskugeln sind, die durch das All fliegen, dann sind sie für die Forscher in der Regel wenig attraktiv. Ganz anders sieht es aus, wenn ein Mond von einer Gashülle umgeben ist, zumal wenn es sich um den größten Saturnmond handelt.
In der kalten Titanatmosphäre laufen vermutlich ähnliche chemische Prozesse ab, wie auf der Erde am Beginn der Entwicklung von Leben. Leben braucht eine Atmosphäre. Ohne geeignetes Betriebsklima und günstiges Wetter gibt es kein Leben. Auch auf dem Titan prägen offensichtlich Wetterphänomene die Oberfläche.
Die zur Erde gefunkten Bilder zeigen Fließkanäle, die durch eine weite, hügelige Landschaft ziehen. Eine große, dunkle Fläche scheint ein See zu sein. Nahe dem Ufer zeigt sich eine Nebelbank aus Methan, erklärt Martin Tomasco. Er ist Projektleiter der Huygens-Kamera von der Universität von Arizona in Tucson.
Mich verblüfft, wie dies alles Landschaften auf der Erde ähnelt. Es hat wohl niemand für möglich gehalten, dass auf Titan manches wie auf der Erde aussieht. Titan ist zwar ein ganz anderer Himmelskörper als die Erde und auch viel weiter von der Sonne entfernt als wir, aber interessanterweise spielen sich dort zum Teil die gleichen physikalischen Prozesse ab. Es gibt dort Niederschlag, es gibt Erosion und es fließen sogar Flüssigkeiten über seine Oberfläche.
Huygens hat an der Oberfläche Temperaturen von minus 180 Grad Celsius gemessen. Auf der Erde wäre dann alles erstarrt. Selbst das Wetter wäre mehr oder weniger eingefroren, nicht aber auf Titan. Denn bestimmte chemische Stoffe sind auch bei dieser Kälte noch flüssig, erklärt Horst-Uwe Keller vom Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung in Katlenburg-Lindau.
Wir wissen ja, dass Kohlenwasserstoffe entstehen durch eine Reaktion in der Atmosphäre. Und die Vorhersagen sind ja, dass die in verschiedenen Formen runterregnen. Das könnte so eine Art Regen geben an der Stelle. Aber es ist auch sehr gut vorstellbar, dass also aus dem Titaninneren Flüssigkeiten freigesetzt werden, eine Art Vulkanismus im Eis. Und dass dieses Aufkommen aus dem Inneren, dass das dann also zur Verflüssigung der Oberfläche führt zum Teil und dann eben auch diese Ebenen bilden kann.
Das Wettergeschehen auf Titan ist also genau wie auf der Erde, nur ganz anders. Treibt bei uns ein Wasserkreislauf die Bildung von Wolken an, aus denen dann der Niederschlag fällt, so hat Titan einen Methankreislauf. Der Stoff, den wir zum Verbrennen nutzen, verdampft auf Titan. Er kondensiert, er bildet Wolken und regnet wieder aus.
Aus dem Weltraumkontrollzentrum in Moskau jetzt die Wettervorhersage für die Venus. Morgen ist es stark bewölkt und sehr heiß. Tageshöchstwerte um 460 Grad Celsius. Nachts wird es kaum kühler. In großer Höhe schwerer Orkan, im Tagesverlauf nicht nachlassend. Das Hochdruckgebiet mit 90.000 Hektopascal bleibt sehr stabil. Die weiteren Aussichten? Die trübe und extrem heiße Witterung bleibt auch in den kommenden 100 Millionen Jahren bestehen.
We can call Earth a paradise. You see, we have very comfortable conditions here, but Venus we can call a hell.
Die Erde ist geradezu ein Paradies. Wir haben sehr komfortable Bedingungen hier. Dagegen ist die Venus die reinste Hölle, meint Dmitri Titov. Er ist Planetenforscher bei der ESA.
Haben Sie schon mal über einen sonnenscheinarmen Sommer geklagt? Oder über zu feuchte und zu kalte Witterungsperioden? Verglichen mit unserem Nachbarplaneten ist das Wetter bei uns auf der Erde immer perfekt. Dagegen ist die Venus die reinste Waschküche. Wolken aus Schwefelsäure rasen über den Himmel und die dichte Atmosphäre besteht fast komplett aus Kohlendioxid.
Venus really is a very exotic planet with very hot environment. The temperature is up to 500 degrees Celsius on the surface and the conditions are really not comfortable for the life. Even for
die Venus ist wirklich ein sehr exotischer Planet. Sie ist sehr heiß und der Druck ist sehr hoch, 90 mal höher als bei uns auf der Erde. Und die Temperatur beträgt fast 500 Grad am Boden. Das sind keine schönen Bedingungen für Leben, nicht einmal für Raumsonden. Elektronik und Metallteile überleben das nicht lange, auch wegen der Schwefelsäure. Die Hauptfrage der Venusforschung ist, warum die Schwesterplaneten Erde und Venus heute so unterschiedlich sind.
The main question behind this studies of Venus is why these two sister planets went in so different directions.
Wenn auf der Erde manche vehement über den Treibhauseffekt streiten, dann könnte ein Blick hin zur Venus helfen. Dort ist die Theorie längst bittere Realität. Die Venus hat einen katastrophalen Treibhauseffekt erlitten. Über das Venuswetter staunt auch Wojtek Makiewicz vom Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung in Katlenburg-Lindau.
Mars, Earth and Venus are so-called terrestrial planets. You can call them sister planets. But just like as human sisters, they can be very different from each other.
Mars, Erde und Venus sind sogenannte terrestrische Planeten. Man kann sie als Schwesterplaneten bezeichnen. Aber wie menschliche Schwestern können auch sie sehr verschieden sein. Zwar sind sie alle in sehr ähnlichen Positionen im Sonnensystem, recht nahe an der Sonne. Aber sie unterscheiden sich sehr stark, was ihre Atmosphäre angeht, ihre innere Struktur. Uns interessiert jetzt, sind die Planeten von Anfang an so unterschiedlich gewesen? Oder haben sich die Planeten im Laufe der Zeit unterschiedlich entwickelt?
Is this a problem that happened just when the solar system was forming, or is it something to do with evolution of these planets?
Allein mit Teleskopen von der Erde aus sind Antworten auf solche Fragen nicht zu bekommen. Deshalb haben die Planetenforscher zwei himmlische Späher zu den Objekten ihrer Begierde geschickt. Die beiden ESA-Sonden Venus Express und Mars Express umkreisen die Nachbarplaneten der Erde und behalten sie kontinuierlich im Blick. Vor allem das Geschehen in der Atmosphäre, meint Dmitri Titov.
The cloud deck on Venus is really a record among terrestrial planets at least, because the thickness of the cloud deck is approximately 40 kilometers.
Die Wolkenschicht der Venus ist unter den erdähnlichen Planeten einzigartig. Sie reicht mehr als 40 Kilometer hoch. Aber die Wolken sind nicht so dicht wie auf der Erde. Man kann bis zu einem halben Kilometer durch sie hindurchsehen. Auf der Erde endet die Sicht nach 20, 30 Metern. Auch die Zusammensetzung der Wolken ist exotisch. Sie bestehen vorwiegend aus Schwefelsäuretröpfchen. Dazu kommen einige andere Stoffe, die der Venus die typische gelbe Farbe geben.
Sulfuric acid with some other components which gives the Venus clouds the yellowish color.
Auf der Erde ist das Wetter blau, weiß oder grau, je nachdem, ob der Blick zum Himmel ungetrübt ist oder ob schön Wetter oder Regenwolken durchziehen. Auf der Venus ist der Himmel stets diesig und gelblich.
Diese Farbe kommt von einem bis heute unbekannten Stoff, der die von der Sonne kommende Ultraviolettstrahlung schluckt. Klar ist, dass die Atmosphäre von einer Unmenge Kohlendioxid dominiert wird, die den verheerenden Treibhauseffekt verursacht. Solange aber dieser zusätzliche Stoff nicht identifiziert ist, sind alle Modelle über chemische Vorgänge und die Bewegung der Gasmassen in der Venusatmosphäre ziemlich wertlos.
Dieser Stoff absorbiert die Hälfte der Energie, die die Venus von der Sonne bekommt. Das heißt, dass wir auf der Venus in etwa 65 Kilometern Höhe, wo sich dieser Stoff befindet, eine bedeutende Hitzequelle haben. Diese Energie ist für die Bewegung der Atmosphäre von entscheidender Bedeutung. Auf Erde und Mars wird die Sonnenstrahlung im Wesentlichen von der Oberfläche absorbiert und dann wieder nach oben gestrahlt. Bei der Venus haben wir die Energiequelle, die die Dynamik steuert, in der oberen Atmosphäre.
Auf der Erde erwärmt die Sonne mit ihrer Strahlung Meere und Landmassen. So bringt sie das Wetter in Gang. Einen Prozess, der die Temperaturen zwischen heißen und kalten Regionen ausgleicht. Doch was das Venuswetter antreibt, wie die Venusatmosphäre genau funktioniert, das ist bis heute unklar.
Wir unterbrechen die Sendung wegen einer Unwetterwarnung für die Venus. Ein Orkan bewegt sich derzeit mit mehr als 400 Kilometern pro Stunde durch die Atmosphäre. Innerhalb von 4 Tagen wird der Sturm den ganzen Planeten umrundet haben. Voraussichtliche Dauer des Unwetters: mehrere Millionen Jahre.
Die Forscher wollen endlich wissen, wie die Venus zu der Gluthölle von heute geworden ist. So heiß und zerstörerisch kann unser Nachbarplanet nicht begonnen haben, erklärt Larry Esposito vom renommierten Labor für Atmosphären- und Weltraumphysik in Boulder im US-Bundesstaat Colorado.
The best explanation for Venus history.
Meiner Ansicht nach ist die beste Erklärung für den Werdegang der Venus, dass es anfangs gar nicht so heiß war. Die junge Sonne war vermutlich recht kühl. Da hatte die Venus sicher auch noch Ozeane voller Wasser. Dann wurde die Sonne älter und heißer. Es ist viel Wasser verdampft und Wasserdampf ist ein sehr effektives Treibhausgas. Also wurde die Venus noch heißer, was zu noch mehr Verdampfung geführt hat. Der Effekt hat sich aufgeschaukelt. Schließlich sind die Ozeane komplett ausgetrocknet und Kohlendioxid und andere Gase wurden aus den Steinen auf der Venusoberfläche regelrecht herausgebacken.
War die Venus ganz früher auch einmal ein blauer Planet? Ein Planet voller Wasser? Vielleicht sogar ein Planet, auf dem es erste Formen von Leben gegeben hat? Bis vor wenigen Jahren schienen solche Spekulationen absurd zu sein, heute nicht mehr.
Ähnliches gilt für ihren kleinen Bruder, etwas weiter außerhalb im Sonnensystem.
Aus dem NASA-Kontrollzentrum in Houston jetzt die Wettervorhersage für den Mars. Am Morgen sonnig, im Laufe des Tages aufkommende Sandstürme, in 2 Wochen nachlassend. Tageshöchstwerte knapp über dem Gefrierpunkt, nachts in ungünstigen Lagen bis minus 80 Grad. Der Luftdruck bleibt mit 6 Hektopascal sehr niedrig. Die weiteren Aussichten: leichte jahreszeitliche Schwankungen.
Weil Mars ein beliebtes Ziel für Raumsonden ist und womöglich sogar Besuch von Astronauten bekommen wird, interessieren sich Raumfahrtingenieure ganz besonders für das Marswetter. Auch die Atmosphäre des roten Planeten besteht größtenteils aus Kohlendioxid. Auch der Mars leidet am Treibhauseffekt, allerdings in viel geringerem Maße als die Venus. Wer mit Robotern oder Maschinen dorthin will, muss über die Wettersituation vor Ort möglichst gut Bescheid wissen, betont Gerhard Schwem. Er leitet bei der ESA den Betrieb der Planetenmission.
Es ist eine sehr dünne Atmosphäre, aber beim Mars gibt es dann manchmal, dass wir diese Marsstürme haben, die dann auf einmal den ganzen Mars sozusagen abdecken und wir können dann nicht mehr auf die Oberfläche schauen. Und da können Sie sich mal vorstellen, wenn Sie natürlich Astronauten irgendwann mal auf der Marsoberfläche sitzen haben, dann kommt so ein Sandsturm, der ja einige Zeit andauern kann. Der sieht auch nicht mehr viel von der Sonne und oft hängt ja die Energieversorgung davon ab. Also das sind so kleine Beispiele, wo wir uns wirklich um das Wetter kümmern müssen.
Gerhard Schwems Raumsonden müssen Kälte, Hitze, Druck, Sturm oder was auch immer trotzen können. Sie dürfen bei überraschend hohen oder tiefen Temperaturen nicht einfach ausfallen, wie häufig die Bahn in Deutschland. Auch Mars hat ausgeprägte Jahreszeiten. Die Eiskappen an den Marspolen wachsen und schrumpfen im jährlichen Rhythmus. Stürme entstehen und flauen wieder ab. Auf Mars ist es zwar kalt, aber es ist nicht alles komplett durchgefroren.
Schon haben ganz Eifrige den Mars als künftigen Zufluchtsort der Menschheit auserkoren. Allerdings ist die Luft dort viel zu dünn und voller Kohlendioxid. Das soll sich ändern dank Terraforming. Durch gezieltes Einbringen bestimmter chemischer Stoffe oder durch spezielle Organismen will man aus dem eher unwirtlichen Mars eine Art Garten Eden machen. Gerhard Schwem schüttelt bei solchen Ideen aber den Kopf.
Nach meiner Ansicht gibt es auch noch Probleme. Ich bin auch in einem Panel über Planetary Protection. Und wir sollen ja eigentlich versuchen, die Planeten so weit zu schützen, dass wir durch unsere Untersuchungen, dass wir eigentlich die nicht verändern vorerst, dass wir wirklich noch länger untersuchen können.
Unter Raumfahrern gibt es den Kodex, die Planeten, die man erforscht, möglichst wenig zu beeinträchtigen. Man will unbedingt vermeiden, Keime von der Erde einzuschleppen oder den Planeten stark zu verschmutzen. Denn die Forscher wollen das Objekt ihrer Begierde in wirklich natürlichem Zustand erkunden. Terraforming, das gezielte Verändern der Marsatmosphäre, wäre das Schlimmste, was man dem Planeten antun kann, meint Gerhard Schwem. Ohnehin seien solche Ideen reine Science-Fiction und würden es auch bleiben.
Der andere Aspekt, dass ich sage, dass es vielleicht doch viel Fantasterei noch ist, ist Climate Change, also die Veränderung unseres Klimas und auch sozusagen die langen Zyklen, die wir haben. Also auf der Erde, wir wissen ja, wir haben viel mehr CO2 in der Atmosphäre, aber die Zyklen sind etwa 500 Jahre, das heißt weit über sozusagen unser Lebenshorizont hinaus. Auch auf dem Mars geht alles nicht so in 10 Jahren, sondern es sind große Zyklen, wenn man was in die Atmosphäre reinbringt. Das dauert also immer sehr, sehr lange, bis die ganze Atmosphäre sich ändert. Und ich glaube, da sind wir noch sehr, sehr am Anfang.
Für heutige Generationen lässt sich der Mars nicht zum Paradies maßschneidern. Für uns und unsere Kinder und Enkel gibt es keinen Fluchtweg ins All. Dafür bräuchte man buchstäblich einen sehr langen Atem. Aber der Umbau der Marsatmosphäre könnte heute auch noch gar nicht beginnen, denn um den Mars sinnvoll zu verändern, müsste man genau verstehen, wie die Marsatmosphäre funktioniert und welche Prozesse dort ablaufen.
Selbst die Vorgänge in der Erdatmosphäre sind in vielem noch immer rätselhaft. Das gilt erst recht für den Mars. Die Planetenwissenschaft steht bei Klima und Wetter ganz am Anfang. Bevor sich aber ein Planet gezielt umbauen lässt, bedarf es präziser Kenntnis seiner gesamten Atmosphäre. Das dürfte noch sehr lange Zeit dauern.
Aus dem Raumflugkontrollzentrum in Pasadena jetzt der Wetterbericht für Jupiter. Auch morgen ist es auf dem Jupiter bedeckt und stark windig. Die Temperaturen liegen bei minus 140 Grad Celsius. Der große rote Fleck wütet weiter auf der Südhalbkugel des Planeten. Mit einer Abschwächung dieses Wirbelsturms der höchsten Kategorie ist in den kommenden Jahrhunderten nicht zu rechnen.
Bei Planeten wie Jupiter oder auch seinen Geschwistern Saturn, Uranus und Neptun gibt es keine klare Unterscheidung von Planet und Atmosphäre, denn alle vier sind Gasplaneten. Im Innern ist das Gas wegen des starken Drucks flüssig, in den äußeren Schichten zeigen sich riesige Wolkenbänder und Sturmwirbel.
Jupiter hat natürlich eine wunderbar turbulente Atmosphäre, also ein Spaß für jeden Atmosphärenphysiker. Aber auf dem Jupiter wollen wir natürlich nicht landen. Da wollen wir sehen, wie sich großräumig dieses System entwickelt. Und da kommen wir jetzt dann auch zu einem sozusagen einem physikalischen Aspekt oder was wir in der Planetenforschung gern machen. Wir machen ja zurzeit vergleichende Planetenforschung. Wir wissen inzwischen schon so viel oder glauben so viel zu wissen, dass wir natürlich die einzelnen Planeten vergleichen, um einfach durch den Vergleich etwas mehr über die Erde kennenzulernen. Ich meine, wir kennen unsere Erde ziemlich gut und dann haben wir dann so Extreme wie die Venus, wie ich gesagt habe, sehr dichte Atmosphäre und den Mars natürlich wieder sehr dünne. Jetzt versuchen wir mal zu verstehen, warum hat sich das so entwickelt und wie funktioniert die Atmosphäre. Diese vergleichende Planetenforschung, die geht auch schon in Richtung Rückschlüsse zu ziehen, ob wir unsere Erde verstehen.
Alle Planeten sind vor 4,5 Milliarden Jahren aus derselben Urwolke entstanden. Die chemische Ausgangslage war für die felsigen Planeten Merkur, Venus, Erde und Mars recht ähnlich. Gleiches gilt für die vier Gasriesen Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun. Alle Planeten wurden von der Sonne bestrahlt. Das allerdings je nach Entfernung mit recht unterschiedlicher Intensität. 8 Modellfälle gibt es somit im Sonnensystem, wobei man den nackten Felskörper Merkur nicht mitzählen darf. Aber dafür springt Titan mit seiner dichten Atmosphäre ein.
Aus der europäischen Südsternwarte in Chile jetzt die Wettervorhersage für den Planeten HD 209458b im Sternbild Pegasus, 150 Lichtjahre von der Erde entfernt. Morgen stark stürmisch, Temperaturen auf der Tagesseite bei plus 1000 Grad Celsius, nachts etwas kühler. Die weiteren Aussichten: lebensfreundliche Bedingungen sind nicht zu erwarten.
Heike Rauer ist Planetenforscherin am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Berlin. Sie interessiert sich für die Planeten, die um ferne Sterne laufen, hunderte Lichtjahre entfernt, irgendwo in der Milchstraße.
Also extrasolare Planeten sind ja Planeten außerhalb unseres Sonnensystems. Und die spannendste Frage dabei ist natürlich, ob es dort Planeten gibt, die so ähnlich sind wie die Erde. Insbesondere natürlich Planeten, die das, was wir habitabel nennen, nämlich bewohnbar. Das heißt, mit Bedingungen an der Oberfläche, die so ähnlich sind, wie wir sie heute haben.
Ein Planet ist dann bewohnbar, wenn er halbwegs akzeptables Wetter hat. Leben ist ziemlich robust, aber die Temperatur muss so sein, dass Wasser nicht komplett verdampft oder gefriert. Wenn es eine gewisse Menge an flüssigem Wasser auf dem Planeten gibt, wird es auch in einer Atmosphäre zirkulieren. Und solch ein Wasserkreislauf wäre eine gute Voraussetzung für Leben.
Zwar haben die Astronomen kürzlich tatsächlich erstmals starke Stürme auf einem fernen Planeten gemessen, aber noch sind die Informationen über die fernen Verwandten eher spärlich.
Also es gibt über 400 Planeten außerhalb vom Sonnensystem, die man bis heute schon entdeckt hat. Davon sind die meisten allerdings Planeten in dem Bereich, die eher wie Jupiter und Saturn in unserem Sonnensystem sind, einige Neptun, Uranus, aber auch schon über 20, die in den Bereich der Supererde fallen. Und Supererden nennt man Planeten, die weniger als 10 Erdmassen haben und von denen man dann erwartet, dass sie eine feste Oberfläche haben, so wie die Erde eben, und auch eine Atmosphäre, die vielleicht der Erde ähnelt, wenn sie Leben haben, oder vielleicht der Venus oder des Mars.
Derzeit entwickeln die Astronomen die Teleskope und Kameras, um auch bei fernen Planeten etwas genauer in eine mögliche Atmosphäre blicken zu können. In gut 10 Jahren sollten Heike Rauer und ihre Kollegen über die Technologie verfügen, um zumindest ein paar Informationen über das Wetter dieser Objekte zu erhalten.
Dann würde man natürlich gerne versuchen, diese Atmosphäre nachzuweisen und zu bestimmen, was ist die Komposition dieser Atmosphäre. Besteht sie aus Kohlendioxid, so wie die Atmosphären von Venus und Mars? Oder besteht sie aus Sauerstoff und Stickstoff, wie auf der Erde? Weil dazu muss man wissen, dass die Erde nur deswegen eine Sauerstoffatmosphäre hat, weil sich auf der Erde vor einigen Milliarden Jahren Leben gebildet hat. Und zwar vor 2,5 Milliarden Jahren dann auch Leben, was Sauerstoff produziert und was die gesamte Atmosphärenkomposition verändert hat. Und wenn es so etwas Ähnliches, einen ähnlichen Prozess auf anderen Planeten gibt, dann kann man das ja vielleicht auf die Art und Weise nachweisen.
Haben eine Atmosphäre und die darin ablaufenden Wetterphänomene auch irgendwo anders in diesem Universum die Entstehung von Leben begünstigt? Angesichts der Unzahl von Sternen und der vielen Planeten, die sie umkreisen, kann die Erde mit ihrem fast perfekten Wetter nicht der einzige belebte Ort sein. Gutes Klima wird an vielen Ecken im Kosmos herrschen. Doch der Nachweis ist schwierig.
Und selbst wenn man bestes Wetter auf fernen Planeten fände, man wird diese Doppelgänger unserer Erde niemals erreichen können. Sie sind einfach zu weit entfernt. Hunderte oder gar Tausende von Lichtjahren lassen sich nicht überwinden. So mahnt Gerhard Schwem, man solle doch mit der Erde und ihrem Wetter auch in Zukunft zufrieden sein. Eine echte Alternative hätten wir, trotz Raumfahrt, ohnehin nicht.
Es ist ein schöner Traum, dass man dann also Terraforming macht. Aber vielleicht ist es auch viel zu egozentrisch gesehen jetzt als Mensch, dass man statt hier mal sich ein bisschen bemühen, dass man guckt, naja, da gibt es einen anderen Platz, dann können wir dann alles ändern. Und vielleicht sollten wir da doch ein bisschen mehr Demut zeigen und vor unserer Haustür erstmal sauber machen.